Kapitel 8: Moralische Spannung pädagogisch erzeugen, ohne moralisierend zu sein.
Moralische Erziehung als Vermittlung der Fähigkeit, über die unterschiedlichen sozialen Folgen einer eigenen Entscheidung zu reflektieren und diese Entscheidung dann auch zu verantworten, ist gegenwärtig schwieriger geworden. Denn es hat sich in der Folge der Entgrenzungen eine Kultur der Beliebigkeit entwickelt, in der die Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen stärker hervortritt als die Widersprüche selbst. An die Stelle von Konflikten sind Modularisierungen getreten. Die Medien zeigen uns, wie man konträre Module miteinander kombinieren kann. Gesellschaftliche Normwelten driften auseinander und sind dann nicht mehr aufeinander beziehbar. In der Welt des Shareholder-Value des neuen Kapitalismus wird die Rationalisierung von Arbeit und die Einsparung von Arbeitsplätzen als Managementerfolg gefeiert und an den Börsen entsprechend honoriert, während dies gleichzeitig in der sozial gebundenen Welt der Arbeit Arbeitslosigkeit und soziales Leiden auslöst.
Eine Kassiererin wird wegen Centbeiträgen gekündigt, während gleichzeitig im Global Banking Millionenbeträge verzockt werden, Anleger geprellt und Steuerzahler zur Ausgleichskasse gebeten werden. Die Kassiererin wird entlassen, der Manager kommt davon, möglicherweise noch mit einer sotten Bonuszahlung. Wie lange hält eine Gesellschaft eine solche Spannung aus? Die Kommunen verarmen. Im Kindergarten wird um Elternbeiträge hart gerungen und in der großen Welt geht es um Gelder in Millionen- und Milliardenbeträgen. Wie soll man in einer solchermaßen anomischen Welt delinquenten Jugendlichen beibringen, dass sie mit ihrem Gewaltakt eine falsche moralische Entscheidung getroffen haben, wenn sie angesichts der Weltläufe für sich reklamieren, doch nur das getan zu haben, wozu sie sich gedrängt fühlten und was ihnen zusteht? Die Sozialpädagogik sieht sich also vor einem Dilemma. Auf der einen Seite der strukturelle Hintergrund. Entgrenzungen fordern Entscheidungen heraus. Auf der anderen Seite die Tendenzen der Beliebigkeit und der Anomie, die es gerade den gegenwartsorientierten Kindern und Jugendlichen schwer macht, Entscheidungs- und Verantwortungsbereitschaft zu entwickeln.
Ein weiteres Dilemma kommt hinzu, denn gerade Jugendliche und junge Erwachsene sind angesichts der offen und riskant gewordenen Übergänge gezwungen, sich immer wieder selbst neu zu inszenieren. Aber sie müssen ja gleichzeitig auch lernen, für ein eigenes Leben verantwortlich zu sein, ein eigenes Leben, das sie aber schwer zu fassen bekommen. Hier aber liegt der Kern der moralischen Entwicklung, das eigene Leben in Beziehung zur sozialen Welt verantworten zu können. Der Schlüssel hierzu ist wiederum eine Pädagogik der Anerkennung im Sinne der Stärkung von Bedingungen, die Anerkennung ermöglichen und damit auch wieder Selbstanerkennungsbereitschaft wecken. So kann die Gerechtigkeitsperspektive moralisch formuliert und pädagogisch übersetzt werden.
Sozialpädagogik ist also auch eine moralische Disziplin, die ist eingebunden in das Gerechtigkeitsgebot des Sozialstaats und soll auf der Handlungsebene Menschen dabei helfen, zu einem gelingenderen und darin sozial anschlussfähigen und sinnvollen Leben zu kommen. Mit der Moral aber hat die Sozialpädagogik aus ihrer Geschichte heraus ein massives Problem. Sie hat im Mantel oft hehrer Moral pädagogische Systeme der Kontrolle und Unterdrückung praktiziert. Sie stand weithin im Dienst der herrschenden Moral, die sie denen gegenüber, die am Rand lebten und die mit ihr Schwierigkeit hatten, mit besonderem Nachdruck, mit besonderer Unnachgiebigkeit vertreten hat. Sie hat die ideologischen Werte moralisierend durchgesetzt, also auf unmittelbare Forderungen an den Einzelnen, an seinen Willen und seine Verantwortlichkeit. Das war auch immer der Angriffspunkt sozialpädagogischer Gegenbewegungen.
Dennoch, die Sozialpädagogik ist von ihrer Geschichte her nicht nur historisch-soziologisch begründet, sondern muss auch, da sie ja die Perspektive des besseren Lebens und der besseren Verhältnisse hat, moralisch begründet werden. Sie bewegt sich deswegen zwangsläufig im Spannungsfeld moralischer Konflikte. Dabei muss aber die dem Moralisieren gegenüberstehende Position genauer dargestellt werden. Man kann und muss dies sicher, wie oben, zunächst im Kontext der Moderne und ihres Projekts sozialer Gerechtigkeit tun, dass die Sozialpädagogik gesellschaftlich trägt und in dessen Horizont der Sozialstaat gesehen werden muss. Du gehst aber darüber hinaus.
Ja, ich gehe in diesem allgemeinen Kontext auf Pestalozzi zurück, als einen der Gründungsväter der Sozialpädagogik. Er ging davon aus, dass der Mensch in verschiedenen Schichten betrachtet werden kann. Es gibt eine Art Grundschicht, in der natürliche Anlagen zur Güte, zum Wohlwollen, zur Freundlichkeit angelegt sind. Diese Grundschicht wird dann, das ist die zweite Schicht, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Mechanismen von Macht und Unterdrückung überformt. Die einen herrschen und genießen ihre Rücksichtslosigkeit, die anderen, die Ausgebeuteten, die in Dienst genommenen, stehen in der Angst und werden darin sich selbst und allen anderen gegenüber gleichgültig. Der moralische Anspruch, die Hoffnung aber ist, dass die Menschen sich aus diesen Abhängigkeiten befreien und im Durchgang durch den gesellschaftlichen Zustand zu einem dritten Zustand kommen, in dem sie sich als Werk ihrer selbst, als Menschen in gegenseitigem Wohlwollen zueinander erfahren. Pädagogik hat, so Pestalozzi, die Aufgabe, die aus der ersten Schicht stammenden, aber verschütteten Wurzeln der Freundlichkeit und Solidarität aufzudecken, freizusetzen und stark zu machen. Wir haben nichts anderes als diese Arbeit an unserem verschütteten Selbst, heißt es bei Pestalozzi. Pädagogik muss dazu beitragen, die gesellschaftlichen Barrieren wegzuräumen und die dem Menschen innewohnenden moralischen Kräfte zu stärken, damit Menschen Zugang zu einem eigenen Leben finden und selbstbestimmt zu Subjekten ihres Geschicks werden. Und dies ist nun für Pestalozzi kein abstraktes Programm, sondern realisiert sich in der Mutter-Kind-Beziehung, in Familien- und Kinderleben genauso wie in der dörflichen Gemeinschaft oder in den besonderen Settings der Schule und der Heim- und Internatserziehung. Erfahrungen, die Menschen hier machen. Pestalozzi geht von der Erfahrung aus und nicht von einer abgehobenen Belehrung oder Predigt. Erfahrungen also führen dazu, dass Menschen spüren, dass sie selber zählen, indem sie von anderen anerkannt werden, dass sie sich dadurch auch selbst anerkennen können und deshalb Anerkennung weitergeben können. Es gilt also, wenn wir Pestalozzi heute interpretieren, Settings zu schaffen, in denen sich eine solche Erfahrung ausbilden und festigen kann.
Eine ähnliche Perspektive finden wir ja auch in der begrifflichen Figur der Sorge um sich selbst, wie sie der französische Philosoph Michel Foucault thematisiert hat. Wer zu sich selbst kommen kann, muss nicht seine Lebensprobleme abspalten, sondern kann sich auch um andere sorgen. Die Selbstsorge als Voraussetzung der Sorge um den anderen. So könnte man dann auch sagen, dass Moral im Kern bedeutet, dass der Mensch für sich selbst und daran für andere zuständig ist, wobei man zwischen der Sorge im Angewiesensein und der im Utilitaristischen unterscheiden sollte. Ich brauche den anderen für meine Zwecke, das wäre die Marktmoral. Dagegen begreift die Care-Moral sich in der Beziehung zu anderen. Es geht also auch immer um die Frage der Kontextgebundenheit von Moral.
Wir sollten noch einmal zu dem Kontext kommen, in dem die Sozialpädagogik steht. In vielen ihrer Diskurse geht es um die Frage nach den Bedingungen, unter denen ein menschliches Leben ohne Erniedrigung, ohne Armut, Stress und Vorurteile möglich ist. Hier versucht die Sozialpädagogik seit Pestalozzi eine dialektische Perspektive zu entwickeln. Von ihm stammt ja die Grundformel pädagogisch-gesellschaftlichen Denkens, dass die Umstände den Menschen prägen, er aber wiederum die gegebenen Umstände gestalten bzw. mitgestalten kann. Darin hat der Mensch eine Verantwortung für sein eigenes Leben im Sozial. Allerdings ist die Gestaltung der Umstände, ihre Veränderung erst möglich, wenn der Mensch selbst begreift, dass er sich verändern muss. Es kann aber sein, dass die Umstände den Menschen überfordern.
Mir scheint, dass die Sozialpädagogik in den letzten Jahren sehr viel und oft auch zu einseitig über die Verhältnisse geredet hat und dass dabei die Frage der Zuständigkeit des Menschen für sich selbst zu kurz gekommen ist. Das hatte gute Gründe. Man hatte Angst vor der eigenen Tradition des Moralisierens. Man hatte ebenso Angst, in den neoliberalen Sog der Individualisierung zu geraten. Du bist arm, aber bleibe anständig. Du bist arbeitslos, aber schaue trotzdem, wie du zurechtkommst. Man befürchtete wohl, dass es jenseits von Verhältnissen zu einer abstrakten Definition individueller Verantwortung kommt, in der die Dialektik verloren geht, indem die Umstände verkürzt und die Gestaltungszuweisung an den Einzelnen überzogen wird. Diese Fallen aber dürfen kein Vorwand für eine Verkürzung der Grundspannung sein. Sozialpädagogik braucht die dialektische Perspektive, die kritische Reflexion über die mögliche Veränderung der Umstände in der Spannung zur Zumutung, dass sich die Betroffenen ihrer Verantwortung annehmen. Die Sozialpädagogik muss darauf insistieren, dass es ihr Leben ist und dass es, wenn sie sich nicht verändern, auch für die sozialpädagogische Hilfe keinen Ansatzpunkt gibt, dass sich etwas für sie verändern kann. Man könnte ja auch methodologisch sagen, die Zumutung als Norm muss empirisch rückgebunden sein. Es muss der soziale Kontext da sein, der die Betroffenen erfahren lässt, dass diese Zumutung sozial einlösbar ist. in der Sozialpädagogik versuchen wir das ja mit der Entwicklung funktionaler Äquivalente. Auch Eduard Heimann hat da einiges theoretisch vorgegeben. Auf der einen Seite, sagt er, sind die sozialen Ideen, auf der anderen Seite die ökonomischen Bedingungen. Die sozialen Ideen werden in einer bestimmten historischen Konstellation, also der Modernisierung des Kapitalismus, freigesetzt und sie wirken dann auch zurück. Es entsteht etwas Neues. Sowohl die Menschen als auch die Verhältnisse ändern sich. Hier ist auch die Freiheit des Menschen angesiedelt. Sonst hängt sie ja nur programmatisch in der Luft. Das bedeutet für die konkrete sozialpädagogische Arbeit, man kann nicht einfach Ziele setzen und sie dann zu erreichen suchen, sondern man muss ein dialektisches Setting schaffen, eine Idee in eine Spannung zu dem Setting bringen, das man schafft. Das bedeutet aber auch, die pädagogische Perspektive muss offen bleiben, es können sich Dinge entwickeln, die man mit Zielfestlegungen nicht voraussehen kann.
Das wird im gegenwärtigen pädagogischen Diskurs ja unterschiedlich akzentuiert. Die einen setzen auf Offenheit und betonen, dass Erziehung das Erziehen derer ist, die im Ungewissen leben, Erziehung hin zur Ungewissheit. Die anderen bestehen darauf, dass es in dieser Offenheit auch Verlässlichkeiten, haltgebende Strukturen und verbindliche Beziehungen geben muss, von denen aus man sich in das Risiko des Offenen wagen kann. Aber noch einmal zurück zur Freiheit der Lebensgestaltung. Oft können wir die Umstände, die Freiheit einschränken, nicht aus der Welt schaffen. Das gilt von historischen Verhältnissen, ich bin Bürger im Faschismus oder in der DDR, bis zur Arbeitslosigkeit, zum Beispiel in ihren regionalen Rahmenbedingungen, bis hin zu Familien, die in ihren desolaten Konstellationen festgefahren sind. Freiheit, so denke ich, heißt dann auch, dass ich mich zu meiner Situation verhalte, dass ich Distanz gewinne und mich in dieser Distanz als jemand erfahre, der nicht einfach als Opfer den Verhältnissen unterliegt, sondern der sich als souverän erfährt, indem er ein bestimmtes Verhältnis zu ihnen entwickelt. Ich weiß nicht, ob es nicht geradezu fahrlässig ist, wenn ich das so formuliere. Es muss ja missverständlich klingen. Also ich muss versuchen, deutlich zu machen, warum ich mich auf dieses Glatteis bewege und was ich meine. Zunächst, denke ich, ist eine solche Aussage gefährlich, denn sie kann bedeuten, dass ich es lasse, wie es ist, es vielleicht rekonstruiere, mich aber damit abfinde und alle Möglichkeiten und Energien zur Veränderung, zum Ausbruch nicht nutze oder ersticke. Das alte Lied aus der 48er Revolution, die Gedanken sind frei, ist ja immer wieder in diesem Sinn, es sind ja nur die Gedanken, interpretiert worden. Ich setze jetzt aber mal zwei, allerdings sehr extreme Erinnerungen dagegen. Viktor Klemperer beschreibt, wie sich für ihn als Juden die Welt in den Nazi-Jahren in zunehmenden Schikanen und Feigheiten der Mitläufer verengt und das ist hier der Punkt, dass er das nur habe überstehen können, weil er im Analysieren und Schreibenden Festhalten immer auch Beobachter und darin souverän geblieben sei. Und Bruno Bettelheim beschreibt, und das scheint mir ganz parallel, dass und wie er seine KZ-Monate überleben konnte, indem er das, was geschah, bewusst konstatierte und rekonstruierte. Aber nun, damit geraten wir jetzt sehr ins Allgemeine, das müssten wir jetzt gleichsam kleinarbeiten, das lasse ich aber, ebenso wie die natürlich notwendige Überlegung, dass und wie gerade diese Freiheit als Souveränität kein Gegensatz zum Handeln sein kann, ja, in bestimmten Konstellationen immer wieder erst Möglichkeiten des Handelns freisetzt.
Freiheit als Subjekthaftigkeit. Gerade in sozialpädagogischen Programmen bei abweichendem Verhalten, in der Entwicklung funktionaler Äquivalente, geht es ja im Kern darum, dass die Betroffenen wieder zu sich kommen, Herr über sich selbst werden. Die Herrschaft über sich selbst haben sie ja verloren, wenn sie ihre Hilflosigkeit und Ohnmacht abspalten müssen und dann nicht mehr wissen, was sie tun, weil sie unter Zwang stehen, abzuspalten. Ich muss Alternativen spüren und dann sozial erfahren können. Und das geht nicht über den Kopf, sondern nur über die Emotion. Ich muss es spüren. Ich muss spüren, dass ich nicht auf mein bisheriges Verhalten angewiesen bin, nicht mehr davon abhängig bin und dass ich auch anders kann. Dazu muss ich aber, eben über funktionale Äquivalente, einen anderen Standort einnehmen können. Diese Ermöglichung eines anderen Standorts macht den Raum der Freiheit aus. Vor diesem Hintergrund können wir für die Sozialpädagogik formulieren, wenn die Sozialpädagogik immer nur an die Veränderung der Umstände gedacht und dabei die Zumutung übergangen hat, dass ich für mich selbst zuständig bin, kann man sich auch nicht der neoliberalen Vereinnahmung stellen. Im Banne der Umstände verhaftet zu sein, heißt ja letztlich, dass sie die Betroffenen doch zur Anpassung genötigt haben, mit den Mitteln der abstrakten Moral, die nicht an die dialektische Spannung zwischen individueller Verantwortung und veränderbaren Verhältnissen rückgebunden war. Wenn diese Dialektik nicht da ist, wird den Menschen zwangsläufig eine Selbstzuständigkeit für Risiken aufgebürdet.
Diese Dialektik zu sehen und durchzuhalten ist aber nicht einfach. Das wird mir auch noch unter einem anderen Aspekt deutlich. Menschen möchten auch in schwierigen Verhältnissen als jemand dastehen, der mit seinen Schwierigkeiten zurande kommt. Sie brauchen Kontinuität in ihrer Lebensgestaltung und wollen sich darin achten können. Sie wollen es oft nicht wahrhaben, dass sie ihre Möglichkeiten verspielt haben. Wir kennen Rationalisierungs- und Neutralisierungstechniken aus den Diskursen zum abweichenden Verhalten, die in Selbstbetrug münden. Christian von Wolfersdorf hat ja damals in seiner Gefängnisstudie gezeigt, dass sich die Jugendlichen im Knast nicht eingestehen konnten, dass sie dort sitzen und Lebensschwierigkeiten haben. Sie haben sich auf Zufälle, auf Dummheiten und vor allem auf die Schuld der anderen berufen. Sie waren nicht in der Lage, sich für ihr eigenes Leben als zuständig zu erfahren. Sozialpädagogik aber muss eine solche Zuständigkeit herstellen können. Und das ist schwierig. Es muss eine Konfrontation erzeugt werden, in der das Konflikthafte des eigenen Verhaltens so deutlich werden kann, dass der Konflikt nicht ein Scheitern, sondern eine Öffnung zu einer neuen Gestaltung signalisieren kann. Es muss von den Klientinnen verlangt werden, dass sie aus ihren Selbstverständlichkeiten ausbrechen und sich dem Konflikt stellen. Dass darin aber immer die Zumutung als solche auch gesellschaftlich thematisiert werden muss, ist evident.
Selbstständigkeit geht nur über den Konflikt. Auf der anderen Seite braucht natürlich die Biografie auch Kontinuität. Man kann niemandem zumuten, dass er sagt, mein bisheriges Leben war umsonst. Deswegen brauchen wir eben die Anerkennung der lebensweltlichen Erfahrungen und gleichzeitig die funktionalen Äquivalente. Ich kann dann spüren, dass es gut tut, für andere zuständig zu sein und dass man dafür Anerkennung bekommt.
Ich nehme noch einmal ein Beispiel, die Sucht. Die Sucht erfüllt ja in sich selbst bestimmte Ziele. Man hat die Illusion, handlungsfähig zu bleiben, erschließt sich Erlebnisse, Erfahrungen und Träume, die dann durch die Koppelung mit einem bestimmten Stoff und einer bestimmten Szene problematisch werden. Sich davon zu lösen, da herauskommen zu wollen, bedeutet erst einmal eine ungeheure Anstrengung, einen Bruch. Das Konflikthafte muss in seiner ganzen Härte erfahren und ausgespielt werden.
Bei uns in Dresden war der Leiter einer Suchtklinik Lehrbeauftragter und er sagte immer wieder, ich kann meine total abhängigen Männer nicht so einfach in funktionale Äquivalente bringen. Ich muss sie erst einmal brechen, ihnen ihren Kontrollboden wegziehen. Ich darf sie aber nicht fallen lassen, sondern muss sie in der Gruppe auffangen.
Es hilft nichts. Die Konfrontation mit dem Konflikt muss geschehen, aber sie muss sozial eingebettet sein. Nur dann besteht die Chance, dass Menschen die Zuständigkeit für sich selbst wahrnehmen können. Ich würde nun gern aber noch auf ein anderes Problem kommen. Ich frage mich nämlich in diesem Kontext immer wieder auch, ob wir mit unserer pädagogischen Orientierung an einer Selbstzuständigkeit, die sich auch in der Konfrontation mit Konflikten erfährt, der heutigen Situation gerecht werden. Es sind ja neue Lebensformen entstanden. Der Alltag ist heute für viele durch die neuen Medien strukturiert und Beliebigkeit und Austauschbarkeit beherrschen das Feld. Wie kann man da Selbstzuständigkeit definieren?
Ja, das Alltagsleben ist heute hoch modularisiert. Entgrenzungen haben stattgefunden, neue Formen des Konsums beherrschen den Alltag. Soziale Interaktionen laufen im Second Life ab. Greift da überhaupt noch eine kritische Alltagstheorie?
Der Alltag ist, so haben wir das ja oben entwickelt, die Bühne dafür, wie Menschen ihr Leben bewältigen, mit sich und anderen auskommen. Das gilt immer noch. Wir müssen aber heute in neuer Weise versuchen, Grunddimensionen des Alltags und seiner Bewältigungsmuster von den Formen zu unterscheiden, in denen er erscheint. Ich denke, wir müssen heute nicht nur nach dem Alltagsverhalten sehen, wie es uns in unseren konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen erscheint, sondern auch nach den Strukturen, die hinter dem Alltag liegen. Das sind zunächst so etwas wie sozialanthropologische Bedürfnisse, wie ich mit Fromm formulieren möchte. Menschen wollen zu der Erfahrung kommen, dass sie in ihrem sozialen Feld aufgehoben sind, dass sie etwas schaffen, also produktiv sein können, dass ihr Leben einen Sinn macht. Das versuchen sie in ihrem Alltag zu leben, zu gestalten. Der Alltag ist nun aber in sich ambivalent, bestimmt durch die Spannung des Pseudokonkreten und der Optionen eines gelingenderen Lebens, er ist durch die Verfügung oder Nichtverfügung über Ressourcen charakterisiert und er ist in seinen Bewältigungsmustern ebenso durch Verlässlichkeit und Sicherheiten wie durch Verengungen, Abgrenzungen, durch Macht- und Unterdrückungsverhältnisse charakterisiert und durch freie Gestaltungsräume. Hier liegen übrigens die Missverständnisse im heutigen Lebensweltdiskurs. Man lässt den hier liegenden Konflikt außer Acht und geht im gegebenen Alltag unter. Die Spannung, die Kosig im Verhältnis eines pseudokonkreten Alltags zur Praxis beschreibt, also an einem den Gestaltungsmöglichkeiten orientierten Lebens, wird unterschlagen. Man mutet den Leuten keine Konflikte zu. Eine kritische alltags- und lebensweltorientierte Pädagogik aber setzt auf eine transzendierende Perspektive. Sie lässt sich auf Optionen ein, die im Menschen angelegt sind, und setzt diese zu gesellschaftlichen Minimalstandards im Horizont sozialer Gerechtigkeit in Bezug. Nur das ermöglicht Gestaltung.
Hier haben wir wieder das Problem, das Lebensweltparadigma ist vielerorts zum Verfahren gemacht worden. Verfahren aber überformen die Konflikte.
Das ist genau das Missverständnis, die Verkürzung, gegen die ich mich immer mit werf, aber leider nicht immer mit Erfolg zu verwahren suche. Es braucht, wenn der Alltag zu seinen Potenzialen, zu einem gelingenderen Alltag kommen soll, Kritik. Kritik aus den im Alltag erfahrenen Widersprüchlichkeiten, Kritik aber vor allem auch, die aus Bereichen jenseits des Alltags stammt, gestützt und gestärkt wird. Das ist ein weites Feld. Ich belasse es hier mal bei Assoziationen. Es ist der Widerspruch der Bedürfnisse zu den Lebensformen des Alltags. Es ist ebenso der Widerspruch der gesellschaftlichen, moralischen Ansprüche zu den Erscheinungsformen des Alltags, so wie sie die Moderne bestimmen. Es sind aber ebenso die Unterschiedlichkeiten und Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Erfahrungen in unterschiedlichen Alltagen und ebenso die zwischen den Alltagserfahrungen und den wissenschaftlichen Rekonstruktionen, wie sie aus der Beobachterperspektive stammen. All dies macht es erst möglich, die im Alltag angelegten und unterdrückten oder verkümmerten Möglichkeiten freizusetzen. Ich möchte hier aber gern noch auf etwas anderes, das weniger diskutiert wird, hinweisen, auf so etwas wie eine kulturelle Überwölbung, in der Alltag immer schon, man könnte fast sagen, konstitutiv gelebt wird. Also, und nur um ein Beispiel zu nehmen, Jugendliche leben ihre alltäglichen Freundschaften in Bildern von Idolen und Fanbezügen. Sie haben eine ganz normale Partnerbeziehung, aber sie brauchen hin und wieder die ergreifendsten Liebesgedichte, um mit diesem normalen Leben voranzukommen. Das Leben, so könnte man vielleicht verallgemeinern, spiegelt sich in eigentümlicher Weise in zwei Sprachen, die ganz unterschiedlich, aber aufeinander bezogen sind. Ich kenne und benutze Bilder in einer höheren Sprache, damit ich merke, dass ich die Banalität meines Alltags aushalte und vielleicht in ihm die Spuren eines wahreren Lebens erkenne. Die Bewältigung des Alltags gelingt also offensichtlich, indem sie in einem Spiel zwischen Bewältigungsproblemen und Identifikationsbildern changiert. Es braucht diesen überwölbenden Rahmen solcher Identifikationsbilder. Sozialpädagogisches Handeln muss diese Spannung zwischen Alltagspragmatik und solchen Gegenbildern akzeptieren, wenn sie Zugang zu den Klientinnen finden will. Man kann nicht einfach sagen, das eine ist Wunsch, das andere ist Wirklichkeit. Darin liegt auch die Chance, eine moralische Spannung pädagogisch zu erzeugen, ohne moralisierend zu sein. Denn es geht hier ja darum, die anthropologischen Grundannahmen, die jeder Mensch von sich hat, im Verlauf der helfenden Beziehungen ins Schwingen zu bringen. Nur so kann es im pädagogischen Handeln, um einen neueren professionellen Begriff zu gebrauchen, zur Co-Konstruktion von Moral im Verhältnis Sozialarbeiter-Klient kommen.
Da gibt es aber auch anthropologische Barrieren, die in der Sozialarbeit meist viel zu wenig berücksichtigt werden, vielleicht weil sie sich selbst verstärkt. Viele Klientinnen schämen sich ja, dass sie auf Sozialhilfe und dann eben auch auf Sozialarbeit angewiesen sind. Und seit neuestem, angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union, erleben wir das Paradox, dass sich die jungen Leute in Spanien, Griechenland und Süditalien ob ihrer Lage schämen und gleichzeitig die Politikerinnen vorgeben, sich zu schämen, dass es dieses Armutszeugnis europäischer Politik gibt. Weiter noch, die Scham über die zunehmende Armut in der Welt angesichts der Spaltung von Arm und Reich hat zu einer Fülle von medialen Wohltätigkeitsevents geführt. Ist es nicht diese paradoxe Entgrenzung der Scham, die das Moralische beliebig werden lässt, wenn die Vorstellung des Guten sich in Beschämungsevents erschöpft? Sollten wir uns in der sozialen Arbeit, wenn wir von Moral reden, nicht mehr damit auseinandersetzen? Mit dieser Art der inszenierten Beschämung werden ja nicht nur die lebensweltlichen Erlebnisse und Leiden von Scham verdeckt, sondern auch die gesellschaftlichen Kränkungen, die immer wieder Scham auslösen. Man sorgt sich im Vordergrund für die Armen, im Hintergrund aber blüht das Gerede von den Schmarotzern weiter. Und in diesem Nebel gesellschaftlicher Beschämung wird die soziale Arbeit erst recht nicht mehr sichtbar.
Wir sollten in der Tat, bevor wir Armut vorschnell als sozialpolitisches Problem definieren, die lebensweltliche Problematik zur Sprache bringen. Armut als Kränkung, als empfundene Schande, das ist die Erfahrung fehlender Lebensressourcen, von Arbeitslosigkeit, Sozialhilfeabhängigkeit, gesellschaftlicher Überflüssigkeit. Das ist in unserer gegenwärtigen Gesellschaft zusätzlich kränkend, die Erfahrung, sich gegen die Unterstellung wehren zu müssen. Arbeitslosigkeit sei Indiz von Phantasielosigkeit und mangelndem Willen, sich anzustrengen, als wolle man sich nur in der sozialen Hängematte bequem machen. Armut als Schande, das ist schließlich die Erfahrung, in Tafeln und Speisungen freundlich und mitleidig ernährt zu werden in einer Gesellschaft, die doch das Recht auf ein Leben in Würde deklariert. Dagegen steht der Kampf um Gleichheit, im Rawlschen Differenztheorem gedacht, also als Leben in aushaltbaren, das heißt menschenwürdigen Verhältnissen und den damit verbundenen Rechtsansprüchen.
Ist es vielleicht dieses Dickicht, in das die Sozialarbeit immer wieder selbst hineingezogen wird, das uns daran hindert, die Kategorie Scham zu einem wichtigen Ausgangspunkt sozialpädagogischen Denkens zu nehmen? Dass wir uns da nicht herantrauen? Es ist doch eine Befindlichkeit, in der lebensweltliche Betroffenheit und ihre tiefendynamische Bewältigung geradezu exemplarisch ineinander übergehen.
Dazu müssen wir aber auch Scham näher bestimmen. Ein Beispiel. Armut beschämt. Der Globalisierungskritiker Jean Ziegler schildert, dass es in den Favelas im Norden Brasiliens häufig vorkommt, ich zitiere einmal, dass die Mütter abends Wasser in einem Topf zum Kochen aufsetzen und Steine hineinlegen. Ihren vor Hunger weinenden Kindern sagen sie, das Essen ist gleich fertig, in der Hoffnung, dass die Kinder bald einschlafen werden. Kann man die Scham ermessen, die eine Mutter gegenüber ihren von Hunger geplagten Kindern empfindet, die sie nicht ernähren kann? Soweit das Zitat. Aber an diesem Beispiel zeigt sich auch, Scham bringt Schutzmechanismen hervor. Die Mutter spiegelt den Kindern eine Normalität vor, die es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt also die Erfahrung von Scham als Kränkung und Scham als Abwehr von Kränkung als Schutz.
Das können wir in objektiv sicher viel weniger dramatischer Form, aber im subjektiv ebenso beschämenden Erleben bei Empfängern von Hartz IV bei uns sehen. Manche geben die monatliche Stütze schon nach 14 Tagen aus, weil sie in der Konsumgesellschaft wenigstens ein paar Tage mithalten wollen. Sie schämen sich in einer reichen Gesellschaft, die Armut gerne als gefühlte Armut tabuisiert, sich als Arme zu zeigen. Auch hier liegen Kränkung und Abwehr dicht beieinander. Statt dass uns vorschnell nur die Schuldnerberatung einfällt, sollten wir kasuistisch tiefer gehen und merken, dass dies nicht reicht, um der lebensweltlichen Befindlichkeit der Klientinnen gerecht zu werden. Dass sie auch Möglichkeiten der Anerkennung und der Erfahrung von Wirksamkeit brauchen.
Viele können sich mit Scham und Beschämung nicht abfinden. Sie versuchen das Leiden an der Differenz, so könnte man Scham ja begrifflich fassen, zu übergehen, indem sie sich, so quälend bewusst es ihnen ist, den Erwartungen der Normalen anpassen. Goffmann fasst solche Strategien im Konzept des Stigma-Managements. Menschen versuchen, ihre Andersheit zu verbergen, sie passen sich den Lebensstrategien der Normalen an, aber, weil sie von ihrer Andersheit wissen, oft übertrieben. Sie kompensieren dann, sie leisten dahin gleichsam ein Übersoll an Anpassung. Damit geht dann einher, dass Menschen ihre Andersheit verbergen. Sie benutzen Ausreden, Hilfskonstruktionen, Lügen. Sie täuschen jenseits ihrer Gegebenheiten eine neue Wirklichkeit vor. Darin kann es dann sein, dass sie sich verlaufen und im Spiel von Fiktion und Realität verheddern. In solchen Strategien des Stigma-Managements bleibt der Mensch bewusst, dass die anderen sie durchschauen. Sie sind unsicher. Sie stehen in der Angst. Sie stehen in der Angst, durchschaut, ertappt, bloßgestellt zu werden. Die Verstörung in der eigenen Situation verstärkt sich durch die Verstörung im Stigma-Management.
Scham also als regressives Bewältigungsmuster.
Daneben gibt es aber auch offensive Bewältigungsstrategien. Unterlaufen, Kompensation und Revolte gegen die Normen, aus denen Beschämung Begründung ist. Kampf und Umdrehung des normativen Horizonts. Benachteiligte und gesellschaftlich an den Rand gedrängte insistieren auf der Eigenwertigkeit ihres Lebens. Differenzerfahrungen werden neu verstanden. Sie verlieren ihren demütigenden Charakter, das Recht auf Unterschiedlichkeit wird zunehmend eingeklagt, Ungleichheit wird mit prinzipieller Gleichwertigkeit verbunden, der Status des Menschen wird nicht mehr aus der Differenz verstanden, er ist in der Anerkennung des Menschen als Mensch und Bürger gegeben. Und dann treten die Differenzen in den Hintergrund. So bilden sich neue Formen von Anerkennung und Respekt in der Vielgestaltigkeit aus. Das aber geschieht nicht von allein, es braucht Anstrengung und Organisation. Wenn Differenzerfahrungen zunehmend als Andersheit, die kein Anlass für Scham und Beschämung sein kann, verstanden werden, braucht es in den gegebenen Verhältnissen Mut, gegen die erworbenen eigenen Gefühle und gegen die traditionell verfestigten Erfahrungen der anderen anzugehen. Es entwickeln sich Kraft und Lust an der Provokation. Im Kontext des Behindertenarbeit ist die sogenannte Krüppelinitiative besonders drastisches Indiz für ein neues Selbstbewusstsein. Warum soll ich jemand anders sein wollen? Fragt der Spastiker Freddy Saal provozierend in seiner Autobiografie. Die offensiven Öffentlichkeitskampagnen der Schwulen- und Lesbenbewegungen repräsentieren ein neues, enttabuisiertes Verständnis von Erotik und Sexualität. Dies aber sind einstweilen Tendenzen. Es wäre fatal, sie für Realität zu nehmen. Sie gehen nach wie vor einher mit vielfältigen Erfahrungen von Scham und Beschämung. Gerade in der Diskrepanz zwischen den zunehmend deutlichen Ansprüchen auf Anerkennung in der Vielfältigkeit werden sie neu und in neuer Dramatik erfahren und erlitten.
Ich nenne solche Gruppen, wie du sie geschildert hast, also Gruppen, die mit ihrem Stigma provozieren, Stigmaaktivisten. Sie traten vor allem in einer Zeit hervor, in den 1960er und 1970er Jahren, in der in Deutschland im Sog der kritischen Bewegungen und des sozialstaatlichen Programms der Chancengleichheit auch Randgruppeninitiativen sich gesellschaftlich bemerkbar machen konnten. Dies war, denke ich, wissenschaftssoziologisch gesehen der gesellschaftliche Hintergrund, der auch die damalige Stigmadebatte in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit getragen hat. Heute sieht das gesellschaftlich anders aus. Der neoliberale Kapitalismus versucht, die psychosozialen Probleme ins Private zu verschieben. Die neuen sozialen Bewegungen sind meist von den Interessen und Betroffenheiten einer Mittelschicht angetrieben, die sich in ihrer Angst vor dem Abstieg die sozialen Randgruppen eher vom Leibe halten will, als sie zu unterstützen. Charakteristischerweise gibt es Stigma-Aktivisten aus der rechtsextremen Szene, die ihr Stigma offensiv und aggressiv vor sich hertragen und merken, dass sie damit die Gesellschaft irritieren. Von deren Einfluss wollen wir ja aber gerade unser Klientel fernhalten. Dabei bleibt aber die Frage, wie sie mit ihren Lebensproblemen und wir mit unseren Befunden die Gesellschaft irritieren können.
Ich würde das nicht gleich so gesellschaftlich überformen wollen. Aus der Lebensweltperspektive betrachtet erzeugt doch, zunächst ganz allgemein gesehen, die Erfahrung von Differenz und von Leiden an Differenz, die Erfahrung von Scham auch bei denen, die selbst nicht von Ungleichheit und von Beschämung und Ausgrenzung betroffen sind, die aber sehen, wie andere beschämt und ausgegrenzt werden. Sie erfahren ihren Status als Nichtbetroffene, etablierte Nutznießer des Unrechts, das um sie herum geschieht. Sie schämen sich in ihrer im geltenden Unrecht und seiner Normalität gesicherten Existenz. Diese Erfahrung von Diskrepanz und die aus ihr erwachsene Scham begleitet sie doch.
Dafür bietet die Konsumgesellschaft aber auch Schamberuhigungsmodule an. Die können dann über Beiträge bei permanenten Spendenaktionen und entsprechend medial inszenierten Wohltätigkeit-Events erworben werden. Gleichzeitig ist öffentliche Scham entgrenzt und gespalten. Die Metropolen, aber auch viele kleineren Städte, die zueinander in ökonomischer Standortkonkurrenz stehen, schämen sich ja ihrer sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen und versuchen, sie zu verstecken. Die lokale soziale Arbeit erhält dann den Auftrag, solche sogenannten sozialen Brennpunkte zu befrieden, draußen zu halten, sie unsichtbar zu machen. Wir in der sozialen Arbeit wollen sie aber doch sichtbar machen und schämen uns deshalb unsererseits ob dieser politischen Verdeckungsstrategien, die uns zugemutet werden. Hier ist ein Konflikt, in dem das alte Problem von Hilfe und Kontrolle, das die Professionalisierungstheorie auszuhebeln versuchte, neu, aber anders hervorbricht.
Aber genau vor diesem Hintergrund müssen die Aufgaben und Möglichkeiten der sozialen Arbeit im Umgang mit Scham und Beschämung bestimmt werden. Soziale Arbeit muss sich in die Bewegungen und Aktivitäten zur Entschämung einfügen und sie mit ihren Möglichkeiten stützen und vorantreiben, sonst verliert sie ja ihre Legitimation gegenüber ihrer Klientel. Um diese unterschiedlichen Formen in der Arbeit mit Scham zu praktizieren, müssen aber institutionelle Rahmenbedingungen gegeben sein, also eine Kultur der Anerkennung, die die aufwendige Arbeit mit und an Scham honoriert. Zeit und Ressourcen müssen zur Verfügung stehen und gesichert sein, ebenso wie gegenseitige Unterstützung und Kontrolle. Es braucht dazu auch die Sicherung von Kontroll- und Einspruchsmöglichkeiten der Adressatinnen, damit das Gewicht ihrer Eigendeutungen neben den sozialpädagogischen Zugängen behauptet und im Konfliktfall eingeklagt werden kann. Eine solche Kultur der Anerkennung aber ist vor allem notwendig, damit Sozialarbeiterinnen sich ihrer eigenen Erfahrungen von Scham stellen und sie so bearbeiten können, dass sie nicht mit ihrer unterschwelligen Erfahrung und den daraus stammenden Mustern und Ressentiments die Adressatinnen belasten und die Arbeit verzerren. Sozialarbeiterinnen leiden daran, dass sie ihre eigenen Ansprüche nicht einlösen. Sie leiden daran, wie diese sich im Lauf des Lebens vermindern und sie in Arbeitsformen einwilligen, die sie vor sich selbst nicht rechtfertigen wollen und können. Sie kämpfen um den Schutz ihres intimen, eigenen Arbeits- und Lebensentwurfs. Sie stehen in Gefahr, Schwierigkeiten, Nöte und Versagen zu kaschieren und sich und anderen zu gurieren. Sie stehen in Gefahr, Schwierigkeiten, Nöte und Versagen zu kaschieren und sich und anderen zu suggerieren, dass sie der Situation gewachsen und nicht auf Hilfe angewiesen sind.
Viele geben auch ungern zu, dass sie nicht in den Verhältnissen leben oder so sein oder werden möchten wie ihre Klientinnen. Insofern schämen sie sich nicht selten für ihre Klientel, können aber diese, ich nenne es einmal strukturelle Scham, die der sozialpädagogischen Hilfebeziehung immanent ist, nur hinter vorgehaltener Hand ausdrücken.
Und eben deshalb brauchen sie auch Ermutigung, Schwierigkeiten nicht nur individuell auf sich zu beziehen, sondern sie auch im Kontext institutioneller und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu erkennen und anzugehen. Berichte zum Beispiel aus Supervisions- und Mediationserfahrungen, wie wir sie über Angelika Isar kennen, zeigen, wie schwer sich Sozialarbeiterinnen in der Arbeit mit den eigenen Schamerfahrungen tun. Der Beruf verlangt Stärke und Souveränität vor anderen. Und der Umgang mit Menschen, die in Not und Unzulänglichkeiten um Hilfe nachsuchen, bestärkt sie immer wieder auch in der Anstrengung und in der Maskerade solcher Sicherheit. Kultur der Anerkennung meint, dass soziale Arbeit eingebettet sein muss in gesellschaftliche Verhältnisse, in denen materielle Ressourcen so verteilt und Rechte so ausgelegt sind, dass Menschen in aller Unterschiedlichkeit ihrer eigensinnigen Lebensführung und ihrer gegebenen Lebensverhältnisse miteinander im Anspruch von Anerkennung leben können. Das ist zwar primär eine Frage der Politik, soziale Arbeit aber kann sie mit ihrer Expertise in Aktionen der Einmischung stützen und dazu beitragen, dass die Gesellschaft, die Öffentlichkeit und die Politik die gelebten Schamerfahrungen als beschämend erfährt. Sie kann diese Beschämung als Skandalisierung, Nötigung und Movens zur politischen und sozialen Veränderung zu nutzen suchen.
Das hieße aber auch, Klientinnen als Bürgerinnen zu befähigen und nicht dauernd in immer neuen Spezialisierungen zu sezieren und dennoch eine gesellschaftliche Anerkennungskultur einzufordern. Anerkennung in dem Sinne, dass selbstverständlich werden muss, dass Klienten der sozialen Arbeit genauso ihre Rechte und Ansprüche einfordern können wie alle anderen Bürgerinnen. Das trifft, wenn es nicht programmatisch bleiben soll, die Sozialarbeit an ihren Grenzen. Darin steckt ja die Aufforderung zur Politisierung. Allerdings erst einmal nicht zur äußeren Politisierung, wie sie seit Jahren immer wieder programmatisch gefordert wird, sondern zur inneren Politisierung. Denn die Klient-Bürger-Frage, darauf haben wir schon im Diskurs Sozialarbeit und Zivilgesellschaft hingewiesen, weist auf den Grundkonflikt zwischen Abhängigkeit und Selbstzuständigkeit hin, auf den die Kritik der Klientelisierung schon früher hingewiesen hat. Erst wenn dieser Konflikt ausgetragen wird, ist die Programmatik der Politisierung glaubwürdig.